Hermann Betzel war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wortgewaltiger, bibeltreuer Bischof der evangelischen Kirche in Bayern. Bevor er Bischof wurde, war Betzel Leiter des Diakonissenhauses in Neuendettelsau. Und er war bekannt für seine originelle Seelsorge. Wenn zwei Diakonissen etwa sich zerstritten hatten und nicht bereit waren, sich zu versöhnen, dann schickte Betzel, so erzählt man, die beiden Streithennen auf den Friedhof, um von einem Grab eine Handvoll Erde zu holen. Und das soll fast immer gewirkt haben. Sie sollten sehen, wie nichtig und vergänglich vieles ist, was wir hier so ernst nehmen, wie nichtig im Angesicht der Ewigkeit. Am Ende bleibt eine Handvoll Erde von allem Irdischen. Es geht um die Ewigkeit. Und Betzels eigenwillige Seelsorge kann auch uns helfen, unser Leben in der richtigen Perspektive zu sehen und ernst zu nehmen, was ernst zu nehmen ist. Über unserem ersten Pfarrhaus in Borstel, in Sulingen, in Borstel, also in der Nähe von Sulingen, ich weiß noch genau, da stand der Spruch über dem Eingang: Herberg biete kurze Zeit, Wandern nach der Ewigkeit. Nur kurze Zeit und wir wandern in die Ewigkeit. Das ist die große Reiseperspektive. Und darum ist es so wichtig zu wissen, auf welche Ewigkeit wir zugehen und wo wir die Ewigkeit verbringen. Aber gerade hier beginnt für manche Christen das Problem. Sie haben keine Heilsgewissheit. Sie kommen immer wieder ins Grübeln und Zweifeln, werde ich wirklich dabei sein? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, in den Himmel zu kommen? Viele Christen haben eine große Not und Sorge an diesem Punkt. Ich merke das immer wieder in Gesprächen. Und hier kommt der Römerbrief mit einem großen Trost auf uns zu. Und sollten Sie zu denen gehören, die an dieser Stelle immer wieder Not haben, dann erwartet Sie hier, denke ich, wirklich eine große Hilfe. Ab Kapitel 5 spielt das Thema Gewissheit eine zentrale Rolle bei Paulus. Und damit auch das Thema Freude. Gewissheit und Freude hängen ganz eng zusammen. Martin Lloyd-Jones hat ja fast zu jedem Kapitel des Römerbriefs ein ganzes Buch herausgegeben. Also dagegen sind wir noch Waisenknaben. Der hat zu jedem einzelnen Kapitel ein eigenes Buch veröffentlicht. Und was meinen Sie wohl, welchen Titel er dem Buch zu Römer 5 gegeben hat? Assurance, also Gewissheit, Sicherheit, das ist das Thema. Letzten Sonntag hatten wir mit diesem Kapitel begonnen und gesehen, hier beginnt der dritte große Block des Römerbriefs. Der erste Block war 1,18 bis 3,20, alle Welt steht unter Gottes Zorn. Der zweite Block 3,21 bis 4,25, wie Gott uns rettet vor diesem Zorn, wie Gott aus Geschöpfen seine Kinder werden lässt, wie er verlorene Geschöpfe, wie er verlorene Sünder zu erretteten Kindern macht, indem er uns als Kinder adoptiert, indem er uns gerecht spricht. Und Paulus hat gezeigt, wie das möglich wurde, einzig und allein durch Jesus und sein Kreuz. Und wir dürfen diese Rechtfertigung im Glauben ergreifen. Wir dürfen im Glauben an Jesus Gottes Kinder werden. Und dann stehen wir vor der Frage, wie geht es jetzt weiter? Nachdem wir Christen geworden sind, nachdem wir gerechtfertigt worden sind. Das ist ja geschehen, das ist ja abgeschlossen. Nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Und damit hatten wir letzten Sonntag das Kapitel 5 begonnen, gerechtfertigt und jetzt, lautete das Thema. Da hat Paulus gesagt, in Ordnung, angenommen, du bist bekehrt, was folgt jetzt daraus für dich persönlich? Welchen Unterschied macht das für dein Leben? Was heißt das, in Gottes Familie zu sein? Wird es immer so bleiben, dass du ein adoptiertes Kind bist? Und in Kapitel 5 hatten wir gesehen, beginnt jetzt ein großer, neuer Abschnitt, was nach dem Christwerden kommt, die Konsequenzen. Und was meinen Sie wohl, womit Paulus diesen Abschnitt beginnt? Beginnt er ihn mit einer Aufgabenliste für Mitarbeiter? Beginnt er ihn mit der Frage so, jetzt, wie kannst du dich bewähren? Nein, das kommt auch noch, aber noch nicht hier. Was erst kommt, ist das Thema Heilsgewissheit. Also in 3,21 bis 4,25 ging es um die Frage, wie bekomme ich das Heil? Und ab 5,1 geht es jetzt darum, kann ich meines Heils auch gewiss bleiben? Werde ich wirklich gerettet werden und im Himmel ankommen? Stimmt das? Einmal gerettet, immer gerettet. Und darauf antwortet Paulus gleich zu Beginn von Kapitel 5 mit zwei Tatsachen. Die eine Tatsache betrifft die unmittelbare Gegenwart und die andere die weite Zukunft. Ich erinnere nochmal dran, Kapitel 5, und ich habe Ihnen extra die ersten Verse nochmal mit abgedruckt auf Ihrem Gottesdienstzettel. Und ich hoffe, Sie sind alle mit diesem Gottesdienstblatt, mit dem Predigtext ausgerüstet. gerüstet, weil es wichtig sein wird, dass sie das direkt wirklich mitverfolgen können. Da sagt Paulus etwas über die unmittelbare Gegenwart. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, also Gottes Kinder geworden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also wir haben diesen Frieden, wir sind Gottes Kinder, wir haben ständigen Zugang zu seinem Thron. Wir dürfen rufen im Gebet und er hört. Das ist die Gegenwart. Sie kennen wahrscheinlich diese israelische Friedensbewegung Peace Now. Über deren politische Ziele mag man diskutieren. Aber das ist Paulus' Parole hier für den Frieden mit Gott. Peace now. Wir haben Frieden mit Gott jetzt. Was die Friedensbewegung politisch fordert, das hat Gott uns geistlich schon längst geschenkt. Frieden mit ihm, Frieden mit Gott. Und dann, hatten wir gesehen, macht Paulus einen großen Sprung in die Zukunft. Er blickt auf die Gegenwart und dann blickt er weit, weit voraus in die Zukunft und sagt, wir rühmen uns aber auch der zukünftigen Hoffnung. Wir rühmen uns auch, das heißt, wir freuen uns darauf, wir sind dessen gewiss, der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann geht es eigentlich in diesem ersten Abschnitt von Vers 2 bis Vers 10 vor allem um diese Zukunftsperspektive, die dominiert hier. Er beginnt kurz mit dieser unmittelbaren Gegenwart. Wir sind jetzt Gottes Kinder, wir haben jetzt Gottes Frieden. Aber dann kommt der Schwerpunkt in diesen ersten Versen eindeutig mit der Zukunftsperspektive. Möglicherweise wusste Paulus um manche Verzagtheit, die aufgekommen war unter den Christen. Wird der Glaube halten? Werden wir dranbleiben? Wird es ausreichen? Und sicherlich wusste der Heilige Geist auch um unsere Verzagtheit, die uns manchmal überkommt. Werde ich durchhalten? Genügt das? Komme ich im Himmel an? Kann ich mich darauf verlassen? Und deshalb hat Paulus nichts Eiligeres zu tun, um von der Gegenwart einen großen Sprung erstmal in die Zukunft zu machen. Von heute, dem 26. Oktober 2014, ans Ende der Geschichte. Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und es ist, als würde er sagen, passt auf Leute, bevor wir über unseren Dienst sprechen und unsere Aufgaben sprechen. Und wir haben ja viel in den Abkündigungen gehört über die Aufgaben, die uns jetzt als nächstes gewissermaßen vor den Füßen liegen, in denen wir uns bewähren dürfen als Gemeinde, in denen Gott uns auch herausfordert, ihm zu dienen mit aller Kraft und Hingabe. Aber bevor wir da eintreten können, muss die Zukunftsfrage geklärt sein. Wir müssen den Rücken frei haben. Und mancher ist vielleicht in der Gegenwart so müde und so mutlos, weil er keine Sicherheit für die Zukunft hat. Und darum beantwortet Paulus uns zunächst die Frage, gibt es Gewissheit im Glauben? Und worauf kann ich meine Gewissheit und meine Zuversicht gründen? Ich brauche ja eine solide Basis dafür. Ich kann mich ja nicht in irgendein Wolkenkuckucksheim hineinträumen und dann wache ich irgendwann auf und stelle fest, es hält nicht. Und genau auf diese Frage der Gewissheit antworten unsere Verse. Was macht unsere Hoffnung sicher? Das ist unser Thema heute Morgen. Was macht unsere Hoffnung sicher? Das Geheimnis der Heilsgewissheit. Und Paulus sagt, Leute, es gibt nur einen Felsen, auf dem du feststehen kannst. Es gibt nur eine sichere Basis, auf die du deine Gewissheit gründen kannst. Nur eine einzige. Und dann malt er uns diesen Felsen vor Augen, in diesen kostbaren Versen. Und wir lesen ab Römer 5, Vers 5 bis Vers 11. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Herr, und wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns offenbarst. Und wir bitten dich von Herzen, dass du das wirklich unseren Herzen nahe bringst. Amen. Paulus sagt, es gibt nur einen Felsen für die Heilsgewissheit. Und der Fels unserer Heilsgewissheit ist die Liebe Gottes. Das ist der Fels. Wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du gerechtfertigt worden bist, wenn du Gottes Kind geworden bist, dann darfst du dir auch seiner Liebe sicher sein. Seine Liebe. Und diese Liebe ist der Garant dafür, dass er, der dich gerettet hat, dich auch sicher ans Ziel bringen wird. Und Paulus enthüllt uns nun hier in diesen Versen drei Seiten, drei Aspekte dieser Liebe. Man könnte vielleicht besser sagen, drei Strahlen, mit denen diese Liebe unser Herz erwärmt. Paulus sagt in Vers 8, Gott beweist seine Liebe. Ja, das Wort, das da steht, kann man wirklich mit beweist übersetzen. Gott beweist seine Liebe zu uns. Und zwar sind es drei Liebesbeweise. Drei Liebesbeweise, die Gott jedem seiner Kinder schenkt. Und die wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Das erste ist Gottes lebendiger Liebesbeweis. Wenn Sie also mitschreiben, erstens Gottes lebendiger Liebesbeweis. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lebendiger Liebesbeweis. Verstehen Sie, Gottes Liebe war nicht nur damals wirksam. Vor 2000 Jahren. Als Gottes Sohn mitten in der Welt gewesen ist. Sondern wo immer heute im Jahr 2014 ein Mensch Gottes Kind wird, da ist Gott auch mit seiner Liebe persönlich da. Ganz lebendig, ganz persönlich. Wo immer ein Mensch heute Gottes Kind wird, da lässt Gott diesen Menschen wissen, ich habe dich lieb. Ich bin bei dir. Du kannst mir fest vertrauen. Und wie macht Gott das? Wie teilt Gott uns persönlich diese Liebe mit? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt Paulus hier. Die Bibel macht ja klar, wer Christ wird, bekommt den Heiligen Geist. Gott nimmt Wohnung in unserem Herzen. Das ist ein Geheimnis, das sehen wir nicht. Aber das ist wahr, das ist Wirklichkeit. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf. Und plötzlich greifen biblische Verse an unser Herz, die wir vorher ganz cool einfach überlesen haben. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Und plötzlich verstehen wir diesen Vers und sagen, Mensch, das gilt ja mir. Was für eine Liebe hat Gott mir erwiesen, dass ich sein Kind sein darf? Ich gehöre ihm, seitdem ich an Jesus glaube. Seitdem ich mich vor Jesus gebeugt und ihm meine Schuld bekannt habe, seitdem ich Jesus gebeten habe, der Herr in meinem Leben zu werden. Jetzt darf ich das für mich in Anspruch nehmen. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeiget. Und der Heilige Geist macht mir das klar und öffnet mir das Wort. Oder wir lesen sogar im Alten Testament, Jeremia 31, Vers 3, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und natürlich wissen wir, dass Gott das in erster Linie seinem Volk Israel gesagt hat, in einer bestimmten Situation. Aber der Heilige Geist übersetzt uns das in unser Herz. Und wir dürfen es glauben, ja, das sagt Gott auch mir persönlich. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Nestvogel, darum bist du überhaupt auf mich aufmerksam geworden. Darum hast du Erkenntnis deiner Sünde bekommen. Darum durftest du Christ werden. Aus lauter Liebe. Das macht der Heilige Geist in unserem Herzen. Er verdeutlicht uns die Liebe Gottes. Und plötzlich begreifen wir, wenn ich Psalm 23 lese, der Herr ist mein Hirte, dann darf ich da meinen eigenen Namen einsetzen. Der Herr ist Wolfgangs Hirte, Wolfgang wird nichts mangeln. Er weidet Wolfgang auf einer grünen Aue. Das macht der Heilige Geist in meinem Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann lesen wir Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn, der heimkehrt mit ganz neuen Augen. Und wir sehen plötzlich, Mensch, dieser zerlumpte Sohn, der da in die Arme des Vaters sinkt, das bin ja ich. Und der da umschlungen wird vom Vater und wo der Vater sagt, gut, dass du zu Hause bist. Ich hab dich lieb. Das bin ja ich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und so, liebe Gemeinde, macht uns der Herr durch den Heiligen Geist seine Liebe immer gewisser. Paulus sagt in Römer 8, Vers 16, das ganz ähnlich. Also da kommen wir in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder so dahin. Römer 8, Vers 16, da sagt Paulus, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist genau das Gleiche. Er hätte auch sagen können, Gottes Geist, der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir geliebt sind. Genau das meint Paulus auch hier. Und hier liegt der Grund aller Gewissheit. Gott hat dich lieb. Es gibt ein altes Lied der Christen, das heißt, kommt, stimmt mit alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. Und genau darum geht's. Wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du das mit gutem Gewissen singen. Dann kannst du das mit Überzeugung sagen. Da kannst du das nachsingen, was wir früher in der Kinderstunde, also im Kindergottesdienst gesungen haben. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und dann kannst du dieses Spiritual mitsingen. Jesus loves me, for the Bible tells me so. Jesus hat mich lieb, weil die Bibel mir das verspricht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe ist das Heilmittel gegen unsere Unsicherheit, das Heilmittel gegen unsere Heilsungewissheit, gegen alles unser Zaudern. Und darum beginnt Paulus diesen Vers mit einer starken These, diesen Vers 5, in dem er dann auch über die Liebe spricht. Den beginnt Paulus mit einer starken These. Er sagt nämlich, die Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Haben Sie ja gesehen, damit geht der Vers los. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Die Hoffnung scheitert nicht, die Hoffnung geht nicht kaputt. Welche Hoffnung meint er denn? Das hatten wir in Vers 2 gesehen. Das ist die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Hoffnung auf den Himmel. Da hat er gesagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Er wird uns verherrlichen. Er wird uns einen neuen Leib geben, der nicht mehr krank wird und nicht mehr stirbt. Er wird uns sündlos machen. Er wird uns Jesus ähnlich machen. Die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, das wird alles in Erfüllung gehen. Und manche Leser mögen im Stillen gedacht haben, Paulus, mögst du recht haben, Paulus, mögst du recht haben. Und Paulus geht dazwischen und sagt, Leute, selbst wenn wir bis dahin noch manche Spannung aushalten müssen, dürfen wir jetzt schon wissen, die Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Wir dürfen es wissen. Und genauso hat ja Paulus gesagt in 2. Korinther 5, Vers 1, wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerfällt, dann haben wir einen neuen Bau bei Gott im Himmel. Wir wissen das, sagt Paulus. Das ist Heilsgewissheit. Und Paulus merkt, ich muss das jetzt begründen. Und das ist jetzt ganz wichtig, ihr Lieben. Und darum fährt er sofort. Wisst ihr, warum ich so sicher bin, dass unsere Hoffnung nicht scheitert? Ich muss das ja begründen. Wisst ihr, warum ich so sicher bin, dass unsere Hoffnung nicht scheitert? Weil Gott uns lieb hat. Das reicht doch wohl als Grund. Und wisst ihr, warum wir uns Gottes Liebe ganz sicher sein können? Das ist ja dann die Folgefrage. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und da schreibt Paulus, Sie sehen, das ist ein dickes Denn. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Das ist ein Grund. Das ist mein Grund. Wenn du wie der verlorene Sohn umgekehrt bist, dann darfst du wissen, der Vater hat mich in seine Arme geschlossen. Wenn das gilt, wenn du Jesus gehörst, wenn du zu ihm gekommen bist und dich vor ihm gebeugt hast und ihm gesagt hast, du ihn brauchst zur Vergebung deiner Schuld, dann ist in deinem Leben noch etwas anderes passiert, etwas, was du nicht spürst, aber was trotzdem wahr ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, das ist so. Er teilt dir mit, er vergewissert dich, dass er dich lieb hat. Und wir hatten letzten Sonntag schon gesehen, dass da ein sehr starkes Verb steht, ausgegossen. Das heißt nicht tröpfchenweise eingeträufelt, sondern überschäumend ausgeschüttet, mit voller Ladung. Und noch etwas ist wichtig, das Wort ausgegossen steht hier grammatikalisch im Perfekt. Und das bedeutet, diese Liebe hört nicht auf zu fließen, sie ist ausgegossen und wird immer weiter ausgegossen. Das ist hier gemeint, von der Verbform her. Sie fließt immer weiter. Das ist wie so eine Schale, die gefüllt wird und sie läuft in die nächste Schale und dann wieder in die nächste Schale und der Brunnen füllt sich und es fließt und strömt und ist immer gefüllt. Ausgegossen in unsere Herzen. Gottes Liebe fließt immer weiter. Gott macht das nicht so, dass er sagt, ich gebe dir am Anfang mal einen kräftigen Schluck von dieser Liebe und dann steht sie da und das Wasser ist irgendwann abgestanden und schal und trübe und alt. Sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen und strömt und strömt und strömt durch dein Herz. Das sagt Paulus hier. Und das schenkt Jesus seinen Leuten. Danke. Gottes Liebe ist also eine lebendige Liebe. Und diese Liebe macht uns gewiss, dass er uns niemals im Stich lassen wird. Dass er uns in alle Ewigkeit nicht im Stich lassen wird. Dass er uns in alle Zukunft nicht im Stich lassen wird. Dass wir nie mehr ohne ihn sein müssen. Paulus sagt, das ist der erste Grund. Das ist der erste Grund, warum wir unsere Rettung gewiss sein dürfen und immer wieder gewiss werden dürfen. Gottes lebendige Liebe. Und ausgegossen, dieser Reichtum, diese Fülle, das ist nicht eine Spezialerfahrung für besonders geistliche Christen. Für so einen elitären Kreis von Geistbegabten. Sondern was macht Paulus hier deutlich in dem Zusammenhang? Das gilt denen, die gerechtfertigt sind, denen, die den Heiligen Geist haben. Und das sind alle Christen. Wenn du Christ bist, ist sie ausgegossen in dein Herz. Warum merken wir davon manchmal so wenig? Warum sind viele Christen so freudlos? Warum schleppt sich unser Leben manchmal so träge dahin, ohne das Feuer der Liebe Gottes zu spüren. Wahrscheinlich, weil in unserem Herzen noch so viele andere Kräfte und Protagonisten herumwirbeln, so viele andere ihr Recht beanspruchen. Und darum sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, ja mal, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist, durch den ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist heißt nicht, der Heilige Geist ist ja eine Person und keine Kraft. Das heißt nicht, zapft so ein bisschen Geisteskraft an. Lasst euch mal ein bisschen religiös in Schwung bringen durch Schunkellieder oder durch irgendwelche besonderen Erfahrungen. Sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das heißt, gebt der Person des Heiligen Geistes, die seit eurer Bekehrung in eurem Herzen ist, Raum! Lasst dem Heiligen Geist das Bestimmungsrecht über dein Herz. Und schmeiß all die Konkurrenten aus deinem Herzen raus, die ihn in die Ecke treiben wollen. Diese ganzen anderen Interessen und Prioritäten und Vorlieben. Schmeiß sie raus, sagt Paulus. Je mehr Raum der Heilige Geist in deinem Leben kommt, umso mehr wird Gottes Liebe dich prägen. Umso mehr wird sie dich froh machen und gewiss machen. Und umso mehr wird Gottes Liebe dann auch von dir und von mir zu anderen weiterfließen. Denn es ist eine lebendige Liebe. Das ist das Erste. Gottes lebendiger Liebesbeweis. Aber Gottes Liebe ist noch viel größer. Und darum fügt Paulus sofort noch einen zweiten Grund an, warum unsere Hoffnung nicht scheitern wird. Einen zweiten Grund, warum wir unseres Heils völlig gewiss sein dürfen. Und Paulus, sehen Sie genau hin, markiert diesen zweiten Grund wieder mit einem Denn. Das ist sagenhaft klar aufgebaut, dieser Text. Also am Anfang von Vers 5 sagt Paulus, die Hoffnung wird nicht zuschanden werden, denn, und dann kommt Grund 1, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann kommt ein zweiter Grund, denn, das ist, als ob Paulus schreiben würde, zweitens, zweite Begründung, zweiter Grund, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Das ist jetzt so wichtig, dass Sie das verstehen, weil das wichtig ist für Ihre Heilsgewissheit. Auch damit, sagt Paulus in Vers 8, beweist Gott seine Liebe zu uns. Das ist also Gottes zweiter Liebesbeweis, mit dem er uns Heilsgewissheit schenkt. Das ist schon Gottes zweiter Sonnenstrahl, mit dem er unser Herz erwärmt. Der erste Liebesbeweis war Gottes lebendige Liebe, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das hat Gott uns gewissermaßen persönlich aktuell ins Herz gegeben. Wenn du zu Jesus gehörst, hat er dir das persönlich aktuell ins Herz gegeben. Und jetzt diesen zweiten Liebesbeweis, den hat Gott objektiv in der Geschichte festgemacht. Und der zweite Liebesbeweis ist Gottes leidender Liebesbeweis. Erstens Gottes lebendiger Liebesbeweis, zweitens Gottes leidender Liebesbeweis. Schau genau hin. Vers 6 bis 8. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber, er weiß seine Liebe zu uns, oder beweist seine Liebe zu uns, kann man auch übersetzen, darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Genau. Und damit hast du den zweiten Beweis für Gottes Liebe. Und damit hast du den zweiten hammerharten, festen, unzerstörbaren Grund für deine Heilsgewissheit. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir hier im Vers 6, fasst Paulus im Grunde genommen nochmal zusammen, was Jesus selbst gesagt hat. Was Jesus damals dem Nikodemus in diesem Nachtgespräch gesagt hat, in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ihr seinen einzigen Sohn dahingab. Und genau das sagt Paulus hier. Gott hat die Welt geliebt, die gottlose, sündlose Welt. Er hat der gottlosen, sündlosen Welt seinen Sohn geschenkt. Und wir erinnern uns, in Römer 3, da hatte Paulus gezeigt, am Kreuz beweist Gott seine Gerechtigkeit. Da beweist Gott, dass auch wenn er uns Sünder freispricht, er doch gerecht ist, weil er die Schuld an Jesus sühnt. Und hier in Römer 5 fügt Paulus noch etwas hinzu. Da sagt er, du pass auf, am Kreuz Jesu beweist Gott nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern am Kreuz Jesu beweist Gott auch seine Liebe. Das ist der leidende Liebesbeweis. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn uns gab. Im Grunde genommen ist dieser Vers 6 die Auslegung von Johannes 3, Vers 16. Und das ist doch das Wesen von Liebe. Was ist das Wesen von Liebe? Dass sie freiwillig gibt. Freiwillig gibt. Der Vater gab seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und der Sohn gab sein eigenes Leben. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Niemand nimmt es von mir. Ich lasse es. Ich gebe es dir freiwillig. Und Paulus konnte das schreiben, tief bewegt in Galater 2, Vers 20. Was ich jetzt lebe noch im Fleisch, also was ich jetzt hier auf dieser Erde noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt kommt's, der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich gegeben. Der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich gegeben. Der leidende Liebesbeweis. Und wissen Sie, je mehr die Gabe den Geber kostet, umso deutlicher ist die Liebe zu erkennen. Was kostet diese Liebe Gott? Alles. Alles. Dass er seinen Sohn gab. Und es ist, als ob Paulus das nochmal zitieren würde in Römer 5, Vers 10, im letzten Vers. Da sagt er, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Das ist wie ein Zitat von Johannes 3, Vers 16. Er gab alles. Er gab das Kostbarste. Und genau hier wird Paulus dann in Römer 8 wieder anknüpfen, Römer 8, Vers 32, wo diese Klammer dieses dritten Blocks sich schließt, wo er sagen wird, und hören Sie genau hin, wenn Sie Probleme mit der Heilsgewissheit haben, wo er sagen wird, Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Gott das schon getan hat, wenn er schon seinen eigenen Sohn dahingegeben hat, glaubst du denn, dass er nicht dich auch bewahren wird? Wenn er so viel getan hat für dich, glaubst du denn, dass er dir noch jemals untreu werden könnte? Er hat es doch versprochen, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er dir damit nicht alles schenken? Das ist, als ob Paulus fragen würde, was brauchst du eigentlich noch, um deines Heils sicher zu sein? Was willst du denn noch von Gott? Hier ist der zweite felsenfeste Grund, dass deine Hoffnung nicht zu Schanden werden wird. Hier ist der zweite Liebesbeweis, den Gott dir schenkt. Gottes leidende Liebe. Gottes leidender Liebesbeweis. Und damit immer noch nicht genug. Schauen Sie mal, die Strahlkraft dieser Liebe wird noch heller und die Wärme dieser Liebe wird noch spürbarer. Wenn wir bedenken, was das für Leute sind, für die Gott freiwillig gelitten hat. Was sind wir denn für Leute? In diesen drei Versen wird ein ganz scharfes Porträt von uns allen gezeichnet. Paulus sagt ja in Vers 7 erstmal, es ist schon selten genug, dass jemand für einen Guten stirbt, aber wird jemand für einen Bösen sterben? Und dann zeigt er, was wir für Leute sind. Schauen Sie, in Vers 6 sagt er, er ist für uns Gottlose gestorben. In Vers 8 sagt er ist gestorben, als wir noch Sünder waren. In Vers 10 wird es noch schlimmer. Wir sind versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Gottlose, Sünder, Feinde, das sind wir. Gottlose, die statt Gott zu leben, gegen ihn rebellieren. Sünder, die statt Gott zu dienen, seine Gebote mit Füßen treten. Seine Ziele verraten. Seine Maßstäbe ins Gegenteil verkehren, verhärtet in ihren Herzen. Feinde, die Gott gegenüber nicht nur achtlos oder harmlos sind, sondern in unserem Herzen, sagt die Bibel, steckt in deinem Herzen, wenn du nicht zu Jesus gehörst, steckt eine tiefe Feindschaft gegen Gott. Eine tiefe Feindschaft gegen Gott. Und unsere sündige, frevelhafte Feindschaft gegen unseren Schöpfer musste Gottes heilige, reine Feindschaft gegen unsere Sünde nach sich ziehen. Gott muss ein Feind der Sünde sein, wenn Gott Gott bleiben will. Und so ist diese zweiseitige Feindschaft entstanden. Die sündige Feindschaft von unserer Seite aus und die heilige Feindschaft von Gottes Seite aus. Wir waren Gottlose, sagt Paulus. Wir waren Sünder. Wir waren Feinde. Ein sehr präzises Porträt in drei Versen, nicht wahr? Und dann fügt er noch ein viertes Merkmal hinzu, schwach, sagt er, Vers 6, als wir schwach waren. Was heißt das? Was heißt das plötzlich? Meint Paulus, na ja, wir sind eigentlich gutwillig, aber unfähig. Nein, das kann er nicht meinen, weil dagegen die anderen drei Merkmale sprechen, Sünder, gottlose Feinde. Er kann nicht meinen, gutwillig, aber ein bisschen schwächlich. Was meint er dann mit, wir waren schwach, hier in Vers 6? Schwach bedeutet unfähig. Schwach bedeutet ohnmächtig. Schwach bedeutet völlig, völlig hilflos, irgendetwas an unserem Zustand zu ändern. Auch das hatte Jesus ja dem Nikodemus gesagt. Du kannst dich nicht selber retten. Es muss ein Wunder an deinem Herzen passieren. Paulus sagt, wir sind schwach, wir sind hilflos wie ein Baby. Wir sind machtlos wie ein Gefangener in Ketten. Wir sind reglos wie eine Leiche. Und deshalb muss Gott persönlich eingreifen, höchstpersönlich. Aber Gott hat sich in seiner Liebe offenbart. Und Gott hat den leidenden Liebesbeweis erbracht. Und Gott hat dafür den Höchstpreis bezahlt. Und du, das ist der zweite Grund. Das ist der zweite Grund, warum du deines Heils gewiss sein darfst, wenn du an Jesus glaubst. Das ist Gottes leidender Liebesbeweis. Das Wesen seiner Liebe ergibt, die Kosten seiner Liebe ergibt alles. Und die Adressaten seiner Liebe sind wir, die Gottlosen, die Sünder, die Feinde, die Hilflosen, die Ohnmächtigen. Das sind wir und das ist Gott. Wie kannst du da noch zweifeln? Wie kannst du da noch zweifeln an seinem Willen, an seiner Liebe, an seiner Leidenschaft, dich zu retten, wenn du ihm vertraust? Wie kannst du da noch ein Fragezeichen setzen hinter seine Macht, dich zu retten? Wie kannst du das in Frage stellen, sagt Paulus. Aber damit ist er immer noch nicht am Ende. Er hat noch einen Pfeil im Köcher in diesen Versen. Paulus hat noch einen Trumpf im Ärmel. Paulus hat noch einen dritten Liebesbeweis parat, mit dem Gott die Heilsgewissheit seiner Kinder garantiert. Und den wollen wir uns zum Schluss auch noch anschauen. Wir hatten gesehen, dass erstens der lebendige Liebesbeweis, zweitens der leidende Liebesbeweis und dann kommt drittens der logische Liebesbeweis. Das ist das Letzte, der logische Liebesbeweis. Sehen Sie die Verse 8 bis 10. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Das ist nach dem lebendigen und dem leidenden Liebesbeweis drittens der logische Liebesbeweis. Das ist fantastisch. Wissen Sie, in der klassischen Logik, da nennt man diesen Beweis einen a fortiori Beweis. Das heißt, vom Stärkeren her, vom Schwierigeren her zum Leichteren, vom Größeren her zum Kleineren. A fortiori, vom Stärkeren her. Also zum Beispiel, wenn ein Auto 180 fahren kann, dann schafft es erst recht 150. Das wäre ein a fortiori Beweis. Oder wenn einer 100 Kilo stemmen kann, dann schafft er umso leichter 80. Oder, das wird Ihnen gefallen, wenn einer 4 Koteletts in 10 Minuten vertilgt, dann schafft er 2 Koteletts in dieser Zeit erst recht. Sie können ja heute mal beim Mittagessen weitere a fortiori Beweise sich überlegen. Und dann prämieren wir den Besten. Also, das ist vom Größeren zum Kleineren. Und genau das macht Paulus hier. In diesen Versen fügt Paulus 2 a fortiori Beweise hintereinander, um auch dem letzten verzagten Christen noch deutlich zu machen, du musst dir keine Sorgen machen, dass Christus dich sicher ans Ziel bringen wird. Gott gibt dir nicht nur den lebendigen Liebesbeweis und den leidenden Liebesbeweis, sondern er gibt dir auch den logischen Liebesbeweis. Und den werden wir uns zum Schluss angucken. Paulus sagt, wenn schon das und das passiert, um wie viel mehr werden wir bewahrt werden? Vers 9. Wenn schon das und das passiert, um wie viel mehr werden wir selig werden? Wie viel sicherer ist das? Und bewahrt werden und selig werden, da steht im Griechischen immer dasselbe Wort, das gleiche Wort, wir werden gerettet werden. Wir werden im Himmel ankommen, heißt das auf Deutsch. Und schauen Sie her, der erste Beweis ist also Vers 8 und 9. Ich lese das nochmal, damit Ihnen das ganz, ganz klar wird. Gott erweist seine Liebe zu uns, Vers 8, darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Da sagt Paulus, also wenn Christus schon für uns gestorben ist, damals, als wir noch Sünder waren, um wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorn, vor der Hölle gerettet werden, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind? Verstehen Sie? Das ist die Logik hier. Er sagt, wenn Christus damals für uns gestorben ist, obwohl wir noch Sünder waren, dann wird er uns doch jetzt, nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, Gottes Kinder geworden sind, erst recht retten und sicher in den Himmel bringen. Das ist doch total logisch. Das kann man doch gar nicht von der Hand weisen. Und der zweite Beweis in Vers 10 funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. Ich habe mir das extra richtig in einer Grafik in der Vorbereitung mal aufgeschrieben, damit ich sehe, dass diese Logik, wie die Logik wirklich greift. Und Paulus meint es wirklich so. Der zweite Beweis steht in Vers 10, ganz ähnlich. Da sagte, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir jetzt selig werden durch sein Leben, nachdem wir jetzt versöhnt sind? Und das funktioniert genauso. Paulus sagt, Leute, wenn wir damals bei unserer Bekehrung mit Gott versöhnt worden sind, obwohl wir noch Feinde waren, wie viel mehr wird Gott uns jetzt zum ewigen Leben bewahren, wo wir doch inzwischen mit ihm versöhnt und seine Kinder sind. Also wenn Christus uns damals bei unserer Bekehrung als Feinde zu Gottes Kindern gemacht hat, da waren wir Feinde. Wird er uns doch jetzt, nachdem wir geliebte Kinder geworden sind, erst recht nicht mehr loslassen, sondern er wird uns die Herrlichkeit schenken und uns sicher in den Himmel bringen. Und weiter, das steckt auch da noch drin, wenn Jesus uns schon damals durch seinen Tod, durch sein Blut vor der Hölle gerettet hat, dann wird er uns doch jetzt durch sein Leben als Auferstandener erst recht bewahren und sicher in den Himmel bringen. Verstehen Sie, das ist Gottes logischer Liebesbeweis. Wenn Gott das Schwerere geschafft hat, dann wird er doch auch das Leichtere vollbringen. Wenn Gott es fertig gebracht hat, Feinde und Sünder zu rechtfertigen, dann wird er es doch erst rechtfertig bringen, Gerechte auch wirklich hindurchzuretten. Das ist doch das viel kleinere Stück. Wenn er uns früher als widerspenstige Rebellen den Glauben geschenkt hat, dann ist er doch erst recht fähig, in uns, die wir jetzt erlöst und seine Kinder sind, den Glauben zu erhalten und uns sicher ans Ziel zu bringen. Das ist der logische Liebesbeweis, den Gott dir schenkt. Derselbe Jesus, der damals am Karfreitag für euch gestorben ist, derselbe Jesus, der euch bei eurer Bekehrung von eurer Schuld freigesprochen und vom Gericht los und ledig gemacht hat, derselbe Jesus, der ist auch jetzt als der Auferstandene an deiner Seite, um dich vor der Macht des Teufels und vor der Macht der Sünde, die dich wegziehen will, zu beschützen. Und derselbe Jesus, der wird dich sicher bis zum Ziel im Himmel führen. Verstehen Sie? Paulus verspricht Gottes Kindern die Heilsgewissheit. Obwohl er genau sieht, dass der Weg zum Himmel angefochten wird. Dass wir auf dem Weg zum Ziel beschossen werden, das sieht er doch sehr genau. Paulus sagt nicht, ach, ist ja eigentlich alles ganz einfach und ganz easy und so schlimm ist es alles nicht, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, der Teufel ist schon längst in Pension gegangen und du brauchst überhaupt nicht mehr damit zu rechnen, dass irgendwelche Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, das wird schon alles so locker laufen, mach dir keine Sorgen. Genau das macht Paulus nicht, sondern im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Er hat ja von Bedrängnis gesprochen im Vers 3, haben wir ja letztes Mal gesehen. Er hat ja gesagt, es wird hart werden manchmal. Und wir werden das in Kapitel 7 noch sehen, wenn wir da hinkommen, dass Paulus auch noch manchmal ganz schön ins Schwitzen kam. Also Paulus hat zum Beispiel geschrieben in 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem sterblichen Leib? Und Paulus hat in Kapitel 7, Vers 19 gesagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Paulus wusste, er hatte mit Sünde zu kämpfen. Paulus ist nicht einfach so durch sein Leben geschwebt, sondern er ist durch sein Leben manchmal gestolpert, genauso wie du und ich. Aber Paulus weiß genau, nach menschlichem Ermessen könnte kein Mensch sicher im Himmel ankommen. Keiner. Wenn es darum ginge, dass wir stark genug sind, dann könnten wir nach Hause gehen und unsere Veranstaltung hier abblasen. Und wenige Leute haben das treffender beschrieben als Benedikt Peters, diese Situation des Christen. In seinem Buch über die Heilsgewissheit, da hat Benedikt Peters das wunderbar deutlich beschrieben. Ich möchte Ihnen das mal ganz kurz vortragen. Er sagt, halten wir einen Augenblick inne. Und bedenken wir die Situation der Kinder Gottes in unserer Welt. Wir sind umgeben von Unglauben und Spott. Nichts und niemand in dieser Welt ermutigt uns, an Gott zu glauben. Das wäre schon schlimm genug, aber die Lage ist noch schlimmer. Wir tragen ja selbst unser Fleisch mit uns herum, also unsere eigene Sündhaftigkeit. Der Gläubige in dieser Welt gleicht einer belagerten Stadt, die aber auch innerhalb der Mauern noch Kollaborateure des Feindes beherbergt. Das ist unsere Situation, sagt Benedikt Peters. Nimmt sie nicht Gott selbst in die Hand, kommt der Christ niemals durch. Und dann fährt er fort. Das Kind Gottes gleicht einem Karren, der durch eine lichterloh brennende Gasse hindurch muss. Aber es ist noch schlimmer. Der Karren trägt ganze Fässer voller Sprengstoff und muss durch eine brennende Gasse hindurch. Das ist dein Leben und Glauben. Das ist mein Glaube. So gefährdet sind wir menschlich. Und Benedikt Peters schreibt weiter, der Karren müsste explodieren und in 1000 Stücke zerfliegen. Wie auch der Christ mit seiner tödlichen Ladung, mit seinem sündigen Ich unweigerlich zerschellen müsste, würde ihn nicht ein Wunder hindurchretten. Und wir fragen uns, welches Wunder das größere ist, dass der Sünder ein Christ wird oder dass der Christ in einer sündigen Welt durchkommt und das Ziel erreicht. Beides ist menschlich gleich unmöglich. Es ist unmöglich, dass du zum Glauben kommst und es ist unmöglich, dass du durchkommst als Christ. Aber beides sind Gottes Werke. Und so wenig ich mich selbst retten konnte, so wenig vermag ich mich selbst zu bewahren. Peters schreibt, ich gleiche einem Feuer, das im Herzen des Meeres brennt. Ein super Bild. Ich gleiche einem Feuer, das im Herzen des Meeres brennt. Es müsste schon 1000-mal erloschen sein, aber ein Wunder Gottes erhält es am Leben. Und dann der letzte Abschnitt. So geht der Christ durch diese Welt, ein gänzlich wehrloses Schaf inmitten von reißenden Wölfen. Wie will ein Schaf auch inmitten von Wölfen davonkommen? Das ist nur möglich durch Gott selbst. Nur Gott selbst kann es bewahren. Sonst ist alles von vornherein verloren. Und genau das garantiert unsere Heilsgewissheit. Paulus sagt, ja, so ist es. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aber trotzdem zögert Paulus keine Sekunde zu sagen, Christus ist für uns, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und diese Hoffnung wird niemals zu Schanden werden und niemals zu scheitern. Wir dürfen unseres Heils 1000-prozentig gewiss sein. Warum ist das so? Weil unser Heil nicht an uns hängt, sondern an Gott. Und weil dieser Gott uns liebt. Und weil dieser Gott uns seine Liebe aufs Allerdeutlichste bewiesen hat. Damit wir Gewissheit haben dürfen, schon jetzt, mitten in dieser Welt, mitten in aller Anfechtung, mitten in diesem Leben. Und darum hat Paulus uns diesen dreifachen Liebesbeweis aufgeschrieben. Erstens Gottes lebendigen Liebesbeweis, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Zweitens Gottes leidender Liebesbeweis. Sieh, Christus starb für dich, als du noch ganz fern von ihm warst, als du noch sein Feind warst, wie sehr er dich liebt. Und der logische Liebesbeweis. Wenn Gott dich schon von einem Sünder zum Kind Gottes gemacht hat, wie viel mehr wird er dich jetzt als sein Kind bewahren? Wenn Christus dich schon durch sein Sterben gerettet hat, wie viel mehr wird er jetzt als der Auferstandene Tag für Tag an deiner Seite sein und dich festhalten und dich tragen und dich durchbringen? Du, die Zukunft ist gewiss. Deine Zukunft ist sicher, wenn du zu Jesus gehörst. Und darum können wir schon heute, weil die Zukunft gewiss ist und weil wir den Rücken frei haben, getrost und fröhlich unsere Straße ziehen. Und deswegen endet dieser Text dann auch, ich lese den letzten Vers nur noch vor, mit dem Rückweg gewissermaßen jetzt in die Gegenwart. Es ist, als ob sich der Kreis schließt. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Und nachdem Paulus diese vielen Verse über die Zukunft geschrieben hat, mündet er dann in Vers 11 wieder in der Gegenwart, wieder am 26. Oktober 2014. Da sagt er allein, nicht aber allein das, wir rühmen uns nicht nur der Zukunft, der Heilsgewissheit, der sicheren Hoffnung, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, wir dürfen jetzt fröhlich unserer Straße ziehen. Wir dürfen jetzt treu unseren Dienst tun. Wir dürfen jetzt dem Herrn Tag für Tag nachfolgen, trotz all unserer Schwachheit. Weil wir wissen, er bringt uns sicher an das Ziel. Ihr Lieben, was für ein Privileg ist das? Was für ein Vorrecht, so von Gott geliebt zu sein und so seiner Liebe immer wieder vergewissert zu werden. Und wie wichtig für uns, dass wir diesen Liebesbeweis Gottes hören. Wie wichtig, dass wir uns in diese Verse aus Römer 5 vertiefen. Wie wichtig, dass wir das persönlich annehmen. Und wie wichtig, dass wir unserem Herrn auf Knien dafür danken. Herr, dass du mich so lieb hast und dass du mir so viel Gewissheit schenkst. Du bist geliebt, du darfst dich geliebt wissen, von dem Herrn aller Herren und von dem König aller Könige. Und wie dringend wir diese Gewissheit brauchen, und damit komme ich zum Schluss, illustriert, verbildlicht folgende Situation, die zwei Glaubensgeschwister aus den USA vor einigen Jahren erlebten. Perry und seine Frau Sandy kümmern sich als Pflegeeltern um viele Kinder, so als Foster Parents, wie man das in Amerika nennt. Und meist ist es so, dass sie sie von der Geburt bis zur Adoption begleiten. Sie bereiten die Kinder im Grunde genommen darauf vor, in dieser ersten Zwischenphase, wenn noch keine Eltern für sie gefunden sind. Einmal jedoch wurden sie gebeten, zwei Zwillingsjungen, die schon etwas älter waren, zu übernehmen, 18 Monate, die waren also nicht mehr so ganz klein, und die Agentur sagt, es ist nur für 6 Wochen. Wir haben sie anders nicht untergekriegt, könnt ihr sie nicht nehmen, nur für 6 Wochen, sind aber schon 18 Monate. Und nach einigen Zögern sagten die beiden dann zu, sie holten die Kinder zu sich nach Hause, der erste Abend kam, sie brachten die beiden zu Bett und wunderten sich, dann, nachdem sie die Tür zu oder so halb angelehnt hatten, dass keinerlei Geschrei oder sonstiges Geräusch aus dem Kinderzimmer kam, obwohl die Kinder ja neu waren, die hätten ja irgendwie maunzen müssen oder noch ein bisschen sich in den Schlaf weinen müssen, aber es kam nichts, es kam kein Geräusch aus dem Kinderzimmer. Nach einer halben Stunde schlich sich Perry in den Schlafraum und zu seinem Erschrecken fand er dort beide Jungs mit offenen Augen, die Kopfkissen voll geweint, aber sie gaben keinen Laut von sich. Sie wagten es nicht, laut zu weinen. Und jetzt forschten die Pflegeeltern nach. Und sie machten die traurige Entdeckung, in einigen Pflegestellen waren die beiden Jungs immer geschlagen worden, wenn sie weinten. Und das war bereits ihre 9. Pflegestation mit 18 Monaten. Perry und Sandy ließen die Jungs medizinisch untersuchen und die Ärzte teilten ihnen mit, dass ihre Schützlinge unheilbare Schädigungen erlitten hätten. Das wäre auch irreversibel, das wäre nicht mehr rückgängig zu machen. Seelisch, intellektuell, im Grunde genommen zerstört nach 18 Monaten. Und da wurde den beiden Christen klar, hier hat Gott eine Aufgabe für uns. Und aus den geplanten 6 Wochen wurden fast 2 Jahre. 2 Jahre, in denen sie für die beiden Kleinen beteten und in denen sie alles taten, damit die Jungs mit Liebe und Gebet, von Liebe und von Gebet umgeben, aufwachsen konnten. Was meinen Sie, was geschah? Als sich dann nach 2 Jahren gute Adoptiveltern fanden, wurde nochmal eine Abschlussuntersuchung gemacht. Und diese Abschlussuntersuchung ergab, dass die Zwillinge inzwischen seelisch und intellektuell völlig normal waren, völlig gesund. Gott hatte alles gut gemacht. Die beiden Säuglinge sind ein krasses Bild dafür, was Liebe vermag. Was Liebe vermag, dafür sind sie ein, was Liebe und Gebet vermag, dafür sind sie ein wunderbares Beispiel. Auch manche Christen quälen sich mehr durch ihr Leben, als dass sie zuversichtlich voranschreiten müssen. Auch manche Christen haben kaum Freude in ihrem Herzen und sie weinen in ihre Kissen und das Loblied auf ihren Lippen ist längst verstummt. Auch manche Christen empfinden keine Dankbarkeit für ihre Rettung mehr. Ihr ganzes Glaubensleben ist zur Gewohnheit erstarrt und geronnen. Und manchmal fragen sie sich sorgenvoll, bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich gerettet? Komme ich wirklich im Himmel an? Sie haben keine Gewissheit des Heils. Und für alle, die in solcher Not stecken, öffnet Paulus mit diesen Versen, die wir heute studiert haben, eine wunderbare Tür. Paulus sagt, du darfst wissen, dass Gott dich liebt. Du darfst es wissen. Gott hat es dir bewiesen. Natürlich müssen sie klären, bin ich seinem Ruf wirklich gefolgt? Bringe ich wirklich diese entscheidende Voraussetzung mit? Bin ich zum Vater schon heimgekehrt? Habe ich schon zu Jesus gebetet und ihn um Vergebung meiner Schuld angefleht? Habe ich ihn schon wirklich eingeladen, der Herr und König meines Lebens zu werden? Das muss ich natürlich vorher klären. Aber er ist nicht weiter weg als ein Gebet. Und wenn sie aufrichtig so zu ihm kommen und vor ihm niederknien, dann nimmt er sie an. Aber wenn das dann der Fall ist, dann gilt dieser dreifache Liebesbeweis mit Sicherheit auch für dich. Gottes lebendiger Liebesbeweis, die Liebe Gottes, ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Gottes leidender Liebesbeweis, siehe, er starb für dich, als du noch Sünder warst. Und Gottes logischer Liebesbeweis, wenn er schon dich als Sünder herausgerettet hat, dann wird er dich als sein Kind erst recht bewahren. Bitte den Herrn, dass er dir in deinem Herzen Klarheit gibt. Bitte Jesus darum, dass er es dir schenkt, ihm das zu glauben. Und dass er dich bereit macht, in dieses Lied einzustimmen, wo einer auch der Freude über diese Gewissheit seiner Errettung Ausdruck gibt. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden an seinem Kreuz. Da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme des, der sich zu dem Sünder neigt. Dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. So lieb hat er uns. Wir sollen nicht verloren werden. Gott will, uns soll geholfen sein. Deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein. Deswegen klopft er für und für so stark an deines Herzens Tür. Und wenn du die Tür aufgemacht und Jesus eingelassen hast, dann kannst du die 6. Strophe singen. Wird alles andere weggerissen, was Seele und Leib erquicken kann, darf ich von keinem Troste wissen und scheine völlig ausgetan. ist die Errettung noch so weit. Mir bleibet die Barmherzigkeit. Muss ich an meinen besten Werken, darin ich gewandelt bin, viel Unvollkommenheit bemerken, so fällt doch alles Rühmen hin. Doch ist dann dieser Trost bereit, ich hoffe auf Barmherzigkeit. Bei diesem Grunde will ich bleiben, solange mich die Erde trägt. Das will ich denken, tun und treiben, solange sich ein Glied bewegt, so sing ich einstens hoch erfreut, o Abgrund der Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir dafür. Amen.